unserem Sonntagspodcast begrüßen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am ersten Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag heißt Invocavit. Übersetzt heißt das, er hat gerufen. Der Name zitiert im Psalm 91. Dort hören wir quasi die Stimme Gottes, die sagt, er ruft mich. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Den Predigtext für heute lesen wir bei Johannes im 13. Kapitel. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm. Kaufe, was für das Fest wir nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht.
Und es war Nacht. Keine laue Sommernacht mit Vollmond und Glühwürmchen. Keine Nacht der ersten Liebe. Diese Nacht hier ist kalt, finster, voll schleichenden Unheils. Sie riecht nach Verderben, Verrat, Irrsinn. Und es war Nacht. Mit vier Worten zusammengefasst der Schrecken, die Tragödie, die bevorsteht. Jesus kündigt das Ungeheuerliche an. Einer von euch wird mich verraten.
Alles geschieht nach einem Plan, muss so geschehen, vorgegeben durch Worte aus der Heiligen Schrift, ausweichlos.
Liebe Zuhörer, Sie haben die Szene erkannt. Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern. Das letzte Beisammensein. Immer wieder von Künstlern in Szene gesetzt, ein magischer Moment. Und da hinein Jesu Worte, einer von euch wird mich verraten. Und zurück aus der Runde tönt es nicht etwa, spinnst du? Oder was redest du denn da? Zurück weht das bange, klamme Gefühl der Freunde, meint er vielleicht mich?
Ist das nicht erstaunlich? Keiner von den Jüngern schließt aus, dass er es sein könnte. Und dann die Sache mit dem Liebling. Jesus hat einen Lieblingsjünger. Irritierend, wenn auch menschlich. So ist das halt. Ich habe euch alle lieb, doch einen noch ein bisschen lieber? Da liegt möglicherweise Konfliktpotenzial. Ist das denn so ohne weiteres in Ordnung? Die anderen fühlen sich da nicht zurückgesetzt? Müsste denn nicht wenigstens Jesus alle gleich lieb haben? Für Petrus scheint dies kein größeres Problem. Er bittet den Lieblingsjünger um Vermittlung. Auch das ist allerdings schon wieder merkwürdig. Traut er sich nicht, selber zu fragen? Und dann Jesu Antwort, nicht offen und gerade heraus, Judas, sondern indirekt über eine Geste, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Kein lebendiges, aufgeregtes Gespräch mit aufgebrachter Stimme und Rufen, sondern ja, fast wie ein Theaterstück voller dunkler Symbolik.
Das hat Johannes sicher so beabsichtigt, vermute ich. Aber wenn ich verstehen, dahinter kommen will, damit die Schrift erfüllt würde, Judas, der Jesus ja gehört haben muss, nimmt das Brot und isst. Und nach einem Bissen fuhr der Satan in ihn. Armer Judas. Was du tust, das tue bald, hört er noch von seinem Meister, und nach ein paar peinlichen Missverständnissen stolpert er hinaus in die Nacht. Ein Verlorener. Das Unheil nimmt jetzt seinen Lauf.
Ja, oder sollten wir besser sagen, das Heil nimmt seinen Lauf. Das ist es doch, was die Geschichte sagen will. Das Heil, die Heilung, die Wende zum Guten nimmt ihren Lauf, und zwar durch Unheil, Verrat und hier sogar den Teufel persönlich. Ein armer Hund als tragisches Werkzeug. Armer Judas. Er hat in diesem Drama wirklich die ganz schlechte Karte gezogen. Doch ist dieser arme, vom Teufel besessene Judas gerade durch seinen Verrat nicht unverzichtbarer Teil der Geschichte Gottes mit uns? Ohne Judas fatale Rolle wäre es nicht zur Verurteilung Jesu gekommen, nicht zur Kreuzigung und auch nicht zu Gottes großer Tat an ihm in der Auferweckung von den Toten. Also auf die Spitze getrieben, ohne Satan, das Böse, keine Erlösung und Befreiung von unseren Sünden, von der Trennung zwischen Gott und Mensch.
Kehren wir zu Judas zurück, zu seiner elenden Rolle, wie gesagt, traurig. Ein Verräter sein, warum er das wohl gemacht hat, mal abgesehen von der theologischen Dramaturgie, die Schrift zu erfüllen. Gründe für einen Verrat gibt es viele. Vielleicht will sich einer wichtig machen, glänzen durch geheimes Wissen, Geltungssucht. Sicher, es gibt auch Verrat um der Wahrheit willen, damit Verborgenes ans Licht kommt. Oder ganz schnöde für Geld, wie es ja dem Judas nachgesagt wurde, diese sprichwörtlichen 30 Silberlinge. Und am Ende erhängt er sich, weil er einsieht, was er da gemacht hat. Nachdem der Satan wieder ausgefahren ist, dann die große Scham und Reue. Wahrscheinlich falsch, allzu psychologisch an die Geschichte heranzugehen, aber es könnte doch auch sein, dass Judas gekränkt war, verletzt, beleidigt oder vielleicht enttäuscht. Hatte er sich mehr von Jesus erhofft? Manche meinen mehr politisches Handeln. Hat er sich zurückgesetzt gefühlt wegen dieses Lieblingsjüngers, der ihm da an der Brust liegt, und ich darf die Kasse verwalten? Es wäre nicht der erste Verrat aus enttäuschter Liebe. Und Jesus, der das nicht bemerkt hat, blind für die unbewusst zugefügte Kränkung?
Sei es, wie es ist, mir fallen Gelegenheiten ein, bei denen ich mehr Judas als Lieblingsjünger war. Verrat kann ja viele Gesichter haben. Als Freund treulos gewesen? Treffer. Wie das mitten durchs Herz geht. Um schnöden Vorteilswillen etwas verleugnet? Im entscheidenden Moment peinlich geschwiegen, statt tapfer zu bekennen? Sich zu einem Menschen zu bekennen, sich vor diesen Menschen zu stellen? Die Ideale verraten und ganz simpel einem dunklen Verlangen nachgeben? Ich könnte bei den meisten Punkten ein Häkchen setzen. Aber beschämend feige, den Herrn verleugnen, getreu dem Motto, ich schäme mich des Evangeliums eben doch, meinen Glauben versteckt, um nicht belächelt zu werden? Ach, wir werden alle fündig, wenn wir ehrlich zu uns sind.
Judas ist einer, der in uns allen steckt. Ich weiß nicht, ob ich dazu den Satan bemühen muss. Hier hilft schon der nüchterne Blick auf mich selbst. Ja, ich kann lieb sein, freundlich, hilfsbereit und fromm. Aber dieses Untier, dieses armselige Judas-Ding steckt eben auch in mir. Da finde ich die Jünger beispielhaft. Diese Sorge von jedem, könnte ich's sein, die wünsche ich mir für mich selbst. Wer sagt, ich doch nicht, der hat noch nichts von sich begriffen.
Verlassen wir einmal die wenig erfreuliche Selbsterkenntnis und schauen auf die Szene bei Johannes. Ich komme jetzt noch einmal auf den Anfang zurück, auf die Sache mit dem Plan. Johannes drückt das so aus, damit die Schrift erfüllt würde. Alles geschieht nach einem Plan, vorgegeben durch Worte aus der Heiligen Schrift, ausweichlos.
Die Antwort, die gute Botschaft werden kann, lautet ja, genauso. Gottes Plan, uns zu retten, auch durch die Nacht, auch mittels der Nachtseite unserer Existenz. Es ist etwas geschehen und geschieht weiter und immer wieder neu für jeden von uns. Auch das Böse dient dem, der niemanden aufgibt. Gottes Wille, uns aufzuwecken, ist unbeirrbar und ausweichlos. Der Theologieprofessor Karl Barth hat einmal folgendes Bild dafür gebraucht. Wir sitzen alle in einem Zug. Dieser Zug fährt seinem Ziel entgegen. Niemand wird diesem Ziel entgehen. Man kann in dem Zug nach hinten laufen oder sich unter dem Sitz verstecken, er kommt dennoch am Bahnhof an. Das mag manchem als beklemmend erscheinen und ist doch ein großer Trost. Denn in diesem Bild ist die Gewissheit enthalten, dass auch Judas, unser Bruder, Schatten, Feind und Freund, dabei sein wird.
Und so könnte man noch einmal den Wochenpsalm aufgreifen und sagen, Gott spricht auch zu Judas Iskariot. Ich bin bei dir in der Not. Ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Amen. Thank you.
gütiger Gott, auch wenn wir das Gute wollen, wird es manchmal böse. Wir haben uns oft nicht im Griff, reden uns heraus oder tun so, als seien wir es nicht gewesen. Du, Gott, weißt es besser. Du kennst uns. Wir können dir nichts vormachen. Wenn wir vor uns selbst erschrecken, Gott, den Abgrund in uns erblicken, halte uns bei unserer rechten Hand. Herr, du kennst uns, unser verräterisches Herz, unsere Wege in die Dunkelheit.
Darum bitten wir dich für alle, die in der Nacht verirrt sind, in der Nacht des Hasses auf jemanden, in der Nacht des Leidens an jemanden, in der Nacht heimtückischer Freude am Bösen, in der Nacht der Lust am Untergang, in der Nacht von Angst, Zweifel und Not.
Wir bitten dich für alle, die der Nacht des bitteren Todes entgegengehen. Hilf, auf dass wir freundlich werden, Vergebende, auf dass wir überbordende Freude empfinden an Güte und Anstand, an Hoffnung und Zuversicht. Auf dass wir Mut, Glauben und Heil spüren in dir. Lass uns gewiss werden, du bringst uns doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Amen.
Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.